Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Die 194, ganz schnell. Herzlich willkommen alle zusammen, die ihr da die Ohren aufgemacht habt. Und jetzt weiter zu Wolfgang Back.
Ich begrüße alle, die die Sendung hier hören. Vielleicht ein Stöpsel im Ohr und guten Tag und eine schöne Sendung. Ich glaube, können wir jetzt schon sagen.
Und Heinz Schmitz begrüße ich auch wieder.
Hallo, guten Tag.
Ist der auch ein bisschen schneller geworden, oder?
Oh, das werden wir mal sehen. Heinz, Datenschutzverletzung. Du hast das Thema angeboten, mitgebracht. Es ist wahnsinnig interessant. Datenschutzverletzung bei Software-Tests heißt es ja eigentlich. Aber fangen wir erstmal im privaten Bereich an.
Ja, das geht ja ganz einfach los. Du lädst dir eine Freeware runter und hinterher bist du deinen Daten los.
Ah ja.
Also jetzt die ganze Geschichte mal.
Das war mir zu schnell jetzt.
Ja, ich habe gedacht, ihr fangt im Express-Tempo an. Ja. Ich habe den Beitrag gesippt oder was. Also, es gibt viel Software auf dem Markt, die frei verfügbar ist. Ich meine jetzt nicht die Open-Source-Szene. Die Software, die daraus kommt, ist meist qualitativ hochwertig und wird auch von der Community durchgesehen. Es gibt aber auch Freeware, die man also gratis runterladen kann, wo es tolle Sachen gibt offensichtlich, die man auf den Rechner packen kann und dann hinterher ist man seinen Rechner los. Hat man einen Bot oder sonst was, dann gerne werden in so Programmen auch Trojaner versteckt. Damit gibt man seine eigenen Daten und seine eigene Integrität auf, wenn man damit leichtsinnig ist.
Das heißt, Freeware, die für mich für die Nutzung vollständig kostenlos ist, wenn ich mir die herunterlade, dann muss ich sehr vorsichtig sein. Ja. Aber wo habe ich denn Anhaltspunkte? Was kann ich sicher machen? Wo muss ich vorsichtig sein? Wie gehe ich da vor?
Ja, es gibt mehrere Verfahren. Das erste ist, würde ich sagen, die Community fragen. Es gibt viele Boards im Internet und Foren im Internet, die sich mit solchen Software-Sachen befassen. Wenn eine Software da besprochen wird und bewertet wird, kann man das als Anhaltspunkt nehmen. Man muss allerdings darauf gucken, wie viele Einträge sind, denn auch die kriminellen Kreise kennen die Foren und schreiben auch ihre eigenen Bewertungen da rein. Das ist genauso wie bei den Vertriebsplattformen, die Firmen auch ihre Bewertungen da reinschreiben. Das ist ja mittlerweile ein eigener Industriezweig. Aber das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Wenn die da schlecht bewertet wird, sollte man die Finger davon lassen. Das zweite ist, dass man die auf einem neutralen Rechner testen kann. Ich persönlich nehme für sowas eine virtuelle Maschine immer. Mhm. Ich habe also eine nackte virtuelle Maschine, die ich für sowas hernehme.
Welches Betriebssystem?
Das ist in dem Fall ein XP, auf dem ich das meiste mache. Oder eben, wenn es Linux-Sachen sind, auf Ubuntu. Nehme also die virtuelle Maschine, das ist eine saubere Maschine, die kopiere ich mir dafür rüber, lade die Software darauf, probiere sie auf, gucke, ob irgendwas passiert, lass hinterher einen Scanner drüber laufen. Ob denn eine Verseuchung da ist, die wird meist erkannt, oder ob die Software sich, ähnlich wie die Apple-Software das macht, sich in meine privaten Belange einmischt. Und wenn ich denn der Meinung bin, das ist richtig, dann überlege ich mir noch immer noch gut, ob ich es auf meine Live-Maschine spiele. Mit den virtuellen Maschinen, die kosten ja im Prinzip nichts mehr. Man kann Virtual-PC nehmen von Microsoft, der ist frei. Man kann den VMware-Player nehmen, der ist frei. Oder wenn man extra Rechner hat, einen ESX-Server nehmen, ESXi, der ist auch frei. Man kann den Xen Hypervisor nehmen von Citrix oder man kann VirtualBox von Sun Oracle nehmen. Die sind alle gratis verfügbar, also gibt's nicht. Und die Maschinen, die man heute zu Hause stehen hat, sind in der Regel leistungsfähig genug, um auch eine virtuelle Maschine parallel laufen zu lassen. Man muss ja keine Hochleistung haben.
Ich meine, dann könntest du auch auf der virtuellen Maschine belassen.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Wenn du das noch ganz wenig brauchst, oder so, selten benutzt.
Ja, oder mach eine Thin-App draus, das geht dann auch.
Was aber für ein Ding?
Eine Thin-App, also ein Programm, das man nicht mehr zu installieren muss.
Ja, ja.
Das haben wir in der Fernsehsendung mal vorgestellt, wie sowas geht.
Dünne Anwendung, kannst du
Thin-App. Ach, Thin-App. Ich war jetzt bei Thin-App.
Ach Mann, nein, du denkst an Urlaub an Finnland.
Also, auf der virtuellen Maschine testen, so mache ich's. Wenn man einen getrennten Rechner für sowas hat, ist auch gut. Den muss man allerdings hinterher dann wieder vorsichtshalber neu aufsetzen, damit er dann weiß, dass er sauber ist. Es wird problematisch, wenn man sich ein Rootkit eingefangen hat, denn der wird von Virenscannern meist nicht erkannt, wenn sie gut geschrieben worden sind. Also es bleibt ein Restrisiko bei sowas. Es gibt noch einen ganz anderen Aspekt bei Software-Tests, die jetzt im Privatbereich weniger sind. Das passiert bei Firmen. Da gibt es oft ein Datenleck, von dem das einfach billig in den Kauf genommen wird, sagen wir mal so. Wenn eine Software entwickelt wird, muss die getestet werden. Die Softwareentwickler brauchen dazu Daten. Und oft geht man einfach her und nimmt die Live-Daten, die man hat. Man hat also eine wunderschöne Kundendatenbank, will eine neue Applikation aufschreiben, schreibt die, nimmt die Kundendatenbank und lässt die gegen die Applikation laufen, um zu sehen, ob sie dann funktioniert. Hört sich schön an, kann ja an sich nicht viel passieren, außer wenn die Sachen im Web landen. Und wie schnell sowas passieren kann, haben wir jetzt bei Libri gesehen, die plötzlich alle Kundenrechnungen im Netz stehen hatten.
Aber war denn das ein solcher Fall, dass die irgendwie eine Software geladen haben, von der sie nicht wussten, wie sie...
Nee, bei denen, was bei denen passiert ist, das war im Prinzip auch ein Softwarefehler. Man konnte die Rechnung anhand der Rechnungsnummer aufrufen und die Rechnungsnummer werden fortlaufend vergeben. Und wenn man irgendeine Rechnung hatte, hat man einfach irgendeine Nummer, die ähnlich war, eingegeben und kriegte plötzlich die Rechnung anderer Leute. Das war also Datenschutz, hat da im Prinzip gar nicht stattgefunden, weil die für allen zugänglich
waren.
Das StudiVZ haben wir ja auch schon intensiv besprochen. Da ist einfach in diesem sozialen Netzwerk gab es Lücken drin. Mhm. Die sind reiflich aufgenutzt worden von Hackern, die auch vorher Reklame dafür gemacht hatten. Und die sind einfach öffentlich gestellt worden.
Gut, also nochmal zurück. Ich habe eine Software, benutze jetzt meine Originaldaten, um diese Software zu testen. Ja. Also eine Datenbank mit allem, was ich da drin habe. So richtige Daten, nicht irgendwie zufällig generierte. So, und was passiert dann oder was könnte passieren?
Wenn es eine Web-Applikation ist, könnten die im Netz landen und plötzlich für alle Leute zugänglich sein. Und das wäre schlimm. Auf der anderen Seite, wenn die dann hinterher gedruckt werden, könnten sie auf dem Müll landen und man könnte die Rechnung finden, hätte auch Kundendaten. Oder wenn man eine Applikation hat, die programmiert, die zurückschreibt, könnte man sogar die Kundendaten verfälschen. Das wäre dann der schlimmste Fall, der passieren kann.
Aber das, wenn ich Software entwickle, dann weiß ich doch um diese Problematik. Ist den Leuten das egal?
Es wird billigend in Kauf genommen. Das Generieren von Testdatensätzen ist sehr aufwendig und sehr teuer. Ich kenne positive andere Fälle von kommerziellen Einsätzen, also wo kaufmännische Daten verarbeitet werden. Da wird in drei Stufen gearbeitet. Da gibt es ein Entwicklungssystem, auf dem wird entwickelt, da gibt es auch kaum Daten. Dann gibt es ein Konsolidierungssystem, heißt das in dem Falle. Da wird die Software als nächste Stufe draufgespielt und da gibt es auch Testdaten, die keine Originaldaten sind und auch dieses System hat keine Verbindung zur Außenwelt. Und da gehen dann Test-User ran und testen die Software. Und erst wenn die dann von den Usern auch wieder freigegeben worden ist, gehen die ins Live-System rein. So sollte eine professionelle Softwareentwicklung heute aussehen, wenn sie mit Kundendaten umgeht.
Gibt es denn bekannte Schäden, die entstanden worden sind durch den unsensiblen Umgang beim Testen von Software?
Sagen wir mal, da haben wir eine Dunkelziffer von 99,999%. Das wird nicht publiziert und nicht bekannt gegeben. Wer sagt schon gerne, dass er Mist gebaut hat? Wenn es nicht gerade auffällt und die Rechner zusammenbrechen nach außen hin, wie es irgendwann mal beim Buchungssystem eines Luftfahrtunternehmens passiert ist, dann wird man sowas nicht öffentlich bekannt geben. Und die Kunden möchten ja auch nicht gerne, dass ihre Daten nach außen getragen worden sind und deswegen sagt man es einfach nicht. Mhm. Genau wie die Dunkelziffer bei den Banken mit den Kreditkartenbetrügern sehr, sehr hoch ist. Aber weil einfach das Image nicht geschädigt werden soll.
Ist das nicht vielleicht schon eine Straftat, wenn man so etwas tut? Dass man echte Kundendaten zum Testen von Software im Web nimmt?
Wenn sie veröffentlicht sind, wird es irgendwann zur Straftat, ja. Wenn sie im Haus selber verwendet werden, wer will das kontrollieren? Wenn zufällig eine Revision kommen würde, dann kommt es auch auf die Art der Daten an, ob sie sensibel sind oder nicht. Wenn sie also rechtlich relevant sind, die Daten, dann kann es schon auch rechtlich problematisch werden. Also wenn sie steuerrelevant sind zum Beispiel, da können die Steuerbehörden sich schon ärgern kann einen ärgern und sagen, also das durfte die jetzt nicht mit den Daten machen, denn die könnten verfälscht werden und damit könnte in eure Steuererklärung nicht mehr stimmen oder eure Buchhaltung nicht mehr stimmen.
Aber warum ist es denn so teuer, Testdaten extra zu erstellen, zu generieren?
Also wenn man so eine Million...
Nachnamen, das kann man ja nun alles einfach machen.
So ein ganz einfach ist das nicht. Man kann kleinere Datensätze mit Zufallsdaten füllen. Wenn man so 1-2 Millionen Datensätze haben will, dann wird es sehr, sehr teuer, die zu erstellen. Vor allen Dingen müssen die ja auch auf die Applikation passen. Und deswegen nimmt man schnell mal gerade eben, die haben wir ja sowieso, die Datenbank, nehmen wir die doch mal einfach dafür und führt dann so schnell die Tests durch. Ich meine, wenn man das, also es gibt so eine Grauzone, wenn man sagt, okay, ich kopiere mir jetzt die Datenbank auf mein Testsystem, das vollkommen isoliert ist und lasse die dann dagegen laufen und lasse die erst gar nicht alles raus, habe also keine Verbindung zum Internet und sowas, dann könnte man sagen, okay, solange keiner an die Maschine rankommt, ist gut. Aber wer will das wirklich sicherstellen?
Wie ist denn ein Lösungsansatz zu sehen?
Die Lösung ist also im Prinzip das, was ich eben beschrieben habe. Wirklich das Geld investieren in Testdatensätze, die Arbeit investieren in Testdatensätze und wirklich ein mehrstufiges Entwicklungssystem machen, das also die eigentliche Entwicklung mit dem Zielsystem gar nichts mehr zu tun hat. Dann kann man sicher sein, dass die Kundendaten nicht verloren gehen und dass einem auch in den Originaldaten nichts passiert. Denn das wäre ja das Schlimme, was passieren kann.
Ja, Heinz, vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
War wieder ein schöner Blick in die etwas verquere Welt des Datenschutzes. Und da muss man darauf achten, dass
unsere Daten liegen heute alle digital in irgendwelchen Computern. Genau. Und wir müssen sensibel werden, dass die nicht einfach verloren gehen.
Und wir müssen viel lernen.
Ja. Welche Welt des Datenschutzes?
Datenschutzverletzung.
Schönen Gruß von Google.
Es gibt einen Begriff, der eigentlich falsch ist. Man spricht bei Computern, bei Schadprogrammen, die Computer angreifen, von Trojanern. Allerdings sind es wirklich trojanische Pferde. Das heißt also diese Dinger, wo damals die Soldaten versteckt waren und wo dieses Pferd als Geschenk dann in die Stadt Troja hineingefahren worden ist. Und nachts sind die Soldaten rausgeklettert und haben dann von innen Terz gemacht. Das ist ja auch das, was ein trojanisches Pferd, der dummerweise Trojaner genannt wird, machen soll. Aber dieser sogenannte dumme Bundestrojaner...
Wieso dumm?
Ja, weil der Ausdruck dumm ist. Das müsste dieses sogenannte bundestrojanische Pferd heißen, aber das ist den Leuten wohl zu lang.
Ja.
Aber dieser Gaul, der ist ja wohl ziemlich lahm, oder? Da ist ja bisher nichts passiert. Peter Welchering, der Wolfgang Back weiß keine Antwort, du bist wieder in der Telefonleitung. Frage an dich, wie sieht's denn da aus? Das war doch groß angekündigt und Durchsuchungen, gibt es da eigentlich welche oder Erfahrungen darüber, Berichte?
Ja, BKA-Chef Zierke ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, wir haben noch überhaupt keine Online-Durchsuchung gemacht in diesem Jahr, also das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und er kann die große Diskussion darum, dass die Online-Durchsuchung ja zum einen abgeschafft werden sollte, verboten werden sollte, respektive jetzt haben wir ja gerade den Stand, ein Bundesanwalt muss sie eben tatsächlich dann beantragen und ein Bundesrichter muss sie dann auch genehmigen, dass diese Diskussion doch eigentlich deshalb überflüssig sei. Da muss man allerdings dann auch sehen, die Gründe, aus denen das BKA jetzt bisher noch keine Online-Durchsuchung gemacht hat, die waren rein technischer Natur. Die hatten nämlich riesige Probleme, tatsächlich den Bundestrojaner, ich stehe zu dem Begriff, den Bundestrojaner auch wirklich auf die Systeme zu bringen, ohne dass sie in Büros oder Wohnungen eindringen und ihn händisch aufspielen oder ohne dass sie CDs in Umlauf bringen. In Büros und Wohnungen dürfen sie nicht mehr eindringen, um den Trojaner, den Bundestrojaner aufzubringen mit CDs. Das war viel zu riskant, weil er zu breit gestreut wurde. Okay. Und tatsächlich jetzt solche Angriffsprogramme zu entwickeln, die eine bestimmte Sicherheitslücke ausnutzen, sogenannte Exploits, das eben hat noch nicht so geklappt, wie das Bundeskriminalamt mit seiner Abteilung das eben tatsächlich geplant hatte und wollte.
Also wieder mal unsinnigerweise Geld verbrannt und diese Schnapsidee von Wolfgang Schäuble, die zerplatzt jetzt, weil sie nicht machbar ist. Und der Herr Zierke versteht ja öfter Dinge nicht, die in den Kram passen. Das ist ja auch nichts Neues. Nur das Wissen, wie man so etwas macht, das gibt es ja. Denn selbst unsere Regierungsrechner sind ja schon, man sagt, von Chinesen, aber das ist nicht bewiesen, gehackt worden. Warum hat man denn eigentlich nicht solche Leute, die so etwas auch im Internet anbieten, gefragt und hat gesagt, hör mal, wir als Regierung möchten bei unseren Bürgern schnüffeln, könnt ihr uns nicht mal schnell was programmieren? Das wäre doch bestimmt billiger gewesen.
Naja, das hat's ja gegeben. Es gab ja auch schon ganz erfolgreiche Online-Durchsuchungen. Bis zum Jahr 2005 gab's einige. Insgesamt ist so von ungefähr zwischen 7 und 1 Dutzend die Rede gewesen. Die sind dann eingestellt worden. Also tatsächlich sind solche Exploits ausgenutzt worden. Tatsächlich haben Sicherheitsbehörden in Deutschland solche Untersuchungen durchgeführt. Tatsächlich hat etwa auch der Bundesnachrichtendienst im Ausland, man denke an den afghanischen Minister, diesen Fall da, mit der Spiegelkollegin solche Sachen gemacht. Das Bundeskriminalamt hat konkret bei den jetzt eingesetzten Bundestrojanern das Problem, dass sie in bestimmten Fällen die Firewall-Schutzsoftware eben nicht richtig aufhellen konnten, die Parameter, die Schutzparameter, die da eingerichtet sind und deshalb solche Online-Durchsuchungen im Augenblick nicht stattfinden können, weil man eben die ganzen Parameter, mit denen dann ein bestimmtes System zunächst erkundet werden muss, bevor man den Bundestrojaner draufsetzt, um dann etwa so ein Inventarverzeichnis der Festplatte machen zu lassen, eben nicht sicher funktioniert. Also das gibt's am Markt, keine Frage. Im Augenblick geht nach meinem Dafürhalten die Strategie der Sicherheitsbehörden, ich will da gar nicht unbedingt nur immer das BKA beschimpfen, der Sicherheitsbehörden dahin, zum einen zu sagen, okay, liebe Politik, ihr könnt ja sehen, wir haben keine einzige Online-Durchsuchung gemacht, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Zum anderen geht es dahin zu sagen, wir brauchen aber wieder die Möglichkeit, dass wir solche Schadsoftware auch händisch aufbringen können, was ja gerade vom Gesetzgeber verboten wurde. Die dürfen nicht eindringen in Wohnungen und Büros, um sowas aufzubringen.
Wird wahrscheinlich mit Lauthäuser-Schnarrenberger auch nicht mehr möglich sein.
Ja, also wollen wir mal hoffen. Da muss die jetzige Regierung erst einmal liefern, was sie versprochen hat vor dem Wahlkampf. Ne? Mhm. Weiß ich im Augenblick nicht, wie das aussieht. Ja, und der dritte Punkt ist ganz einfach. Wir verfolgen ja seit der Regierungsbildung eine ganz, ganz spannende Debatte im Netz. Da melden sich dann auch alte Kempen wieder zu Wort, die plötzlich sagen, der Bundestrojaner war ja nur ein Hoax. Also den gibt's ja eigentlich gar nicht. Das haben Medien hochgespielt. Und da ist mir völlig klar, hinter diesen Leuten, die in ihrem Blog so etwas schreiben, stecken offensichtlich interessierte Sicherheitskreise, die die Bürger und nicht so informierte Politiker in Sicherheit wiegen wollen, um zu sagen, das ist ja alles gar nicht so schlimm, wir müssen uns um diesen Punkt der Diskussion ja gar nicht mehr kümmern.
Wenn die dafür bezahlen, würde ich das bei uns auch im Forum einstellen, denn da würde es sowieso keiner glauben, also es wird keinen Schaden anrichten.
Ja, dann telefonier doch mal.
Ja. Die Internetzensur, die scheint ja nun auch ad absurdum geführt worden zu sein. Die steht auch nicht mehr zur Diskussion. Die Stoppschilder sind weg. Hat doch ein bisschen was gebracht, vielleicht, dass wir auch damit rausgekommen sind.
Ja gut, die öffentliche Diskussion hat mit Sicherheit Wirkung gezeigt. Ja. Und eins ist ja klar, die von der Leyen hat ja nun zugegeben oder ist ja fremd geoutet worden. Mhm. Man muss diesen Anglizismus hier wirklich mal zum Einsatz bringen, dass sie ferngesteuert von Schäuble wurde und dass das ein rein Wahlkampfmanöver war. Ja, ja. Wenn ich mir überlege, die verarschen uns ja, wo wir dabei sind. Ja. So etwas Verlogenes wie diese Sache, diese Situation, das darf doch eigentlich gar nicht geben. Also ich würde der Frau nicht mal die Hand geben und müsste hinterher die Finger nachzählen, weil das darf doch nicht wahr sein, so etwas. Einfach sowas aufzubauschen, nur um ein Wahlkampfgetöse zu machen. Ja. Für mich spinnen die alle.
Aber wir haben doch jetzt einen guten Finanzminister.
Das ist oder? Vollkommen weg vom Thema, aber ich hoffe, er hat jetzt den Posten, wo er auf die Schnauze fällt und die Prügel kriegt für das, was er vorher verbrochen hat. Also, oder angestellt hat, nicht verbrochen, also ja, angestellt hat.
4 Jahre wird er nicht aushalten.
Bitte, Entschuldigung, wir sind hier vom Thema weg, aber dieses Thema regt mich immer noch auf. Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Werden wir denn einen solchen Trojaner, stimmt der jetzt in irgendeiner Art, denn die Trojaner waren ja die Verlierer und dann dieser Bundestrojaner ist ja dann auch der Verlierer. Werden wir denn irgendeine Art trojanisches Pferd bekommen, weil der Trojaner jetzt krepiert ist?
Ja, ich denke, dass wir ein trojanisches Pferd bekommen. Ich denke sogar, dass wir den Bundestrojaner haben werden. Der Bundestrojaner muss allerdings eingekauft werden. Und da haben wir ja die lustige Situation, die entsprechenden Unterhändler haben ja bei entsprechenden, ja, ich sag mal, Fachkreisen in Minsk, die heißen da übrigens immer noch Komitee, in Fachkreisen in Minsk oder auch in Moskau, da heißen sie nicht mehr Komitee, da heißen sie inzwischen anders, schon mal vorgefühlt, ob man sowas nicht da kaufen kann. Das Problem ist, dass im Augenblick noch die neue Regierung nicht zugestimmt hat. Und jetzt wird es sehr spannend werden. Wer wird sich in Berlin durchsetzen? Die sehr sicherheitsorientierten Kreise, die sagen, wir brauchen das, wir kaufen es deshalb jetzt ein. Oder diejenigen Kreise, die dann doch sagen, wir wollen hier die Bürgerrechte stärken. Für mich ist das bei weitem noch nicht ausgemacht. Und die schwarz-gelbe Koalition muss jetzt das liefern, was die Gelben vor der Wahl versprochen haben. Mhm. Ob sie das liefern können, ist fraglich.
Ja, ich glaube, der Guido würde fürchterlich auf die Schnauze fallen, wenn diese Versprechen nicht eingehalten werden.
Bist du bei du mit dem Guido?
Ja, kennst du den nicht?
Doch, aber ich sage Westerwelle oder Westerwald, nee.
Du warst also nicht im Guido-Mobil und hast nicht mit ihm angestoßen.
Nein.
Gut. Dann ist ja, das war ja damals die schöne Sache. Er ist ja auf uns Bürger zugekommen und hat sich uns angeboten. Und das war schon sehr angenehm. Es hat zwar nichts gebracht für ihn, aber.
Also ich finde, eins muss gewährleistet sein, wir brauchen den Bundestrojaner für Wolfgang Rudolph. Denn er hatte damals versprochen, wenn der Bundestrojaner unterwegs ist.
Nein, wenn das trojanische Pferd
kommt. Wenn das trojanische Pferd kommt, gut. Dann werde ich eine Software schreiben, wo dieses trojanische Pferd erkannt wird. Und dann spielt es die Deutschlandhymne ab.
Die Nationalhymne.
Die Nationalhymne. Und dann haben wir alle aufzustehen und gerade zu stehen und hören uns das an und so grüßen. Und dann ist der Bundestrojaner, eigentlich wertlos geworden. Also,
dann deswegen willst du ihn haben.
Wir müssen ihn haben für dich.
Naja, na gut, ich kann dich aber auch anrufen morgens und kann dir die Nationalhymne spielen, dann kannst du auch aufstehen.
Um Gottes Willen, um Gottes Willen.
Ja, also offensichtlich ist die ganze Geschichte doch etwas schwieriger als ursprünglich angenommen. Diese beiden Programmierer, die eingestellt worden sind von Herrn Schäuble, das hat wahrscheinlich nicht so viel gebracht und das ganze Geld, was dafür verpulvert worden ist, und das ist ja sowieso Steuergeld, davon haben wir ja genug. Also was hat's eigentlich wirklich gebracht, wenn Zirke jetzt sagt, wir haben also ganz, ganz wenig gemacht? Vielleicht hätte man es ja gar nicht machen müssen. Oder gibt's dafür eine Notwendigkeit, ganz konkret, ganz sachlich gefragt?
Ja, doch, sicherlich. Ich denke, Herr Zirke will das auch herunterspielen. Er will die Öffentlichkeit beruhigen, damit in aller Heimlichkeit eben die noch ausstehenden Probleme auch gelöst werden können und vor allen Dingen eben diese Parametererhebung und das Überwinden der Firewall entwickelt werden kann. Und solche Diskussionen, wie sie jetzt im Augenblick im Netz stattfinden, Bundestrojaner ist doch nur ein Hoax, gibt's eigentlich gar nicht, keine Gefahr, die sollen nach meinem Dafürhalten einfach dazu beitragen, dass die Bürger sagen, okay, alles nicht so schlimm, müssen wir nicht diskutieren. Und wenn dann diese Debatte eingeschlafen ist, dann wird vermutlich eben auch ganz still und heimlich eine Online-Durchsuchung stattfinden mit genau der Software, die dann entwickelt wurde. Mhm. Und die schöne Frage wäre dann, ob tatsächlich die Sicherheitsbehörden es dann wagen, welche Behörden auch immer, es dann wagen, tatsächlich die bisherige Regelung, Bundesanwalt muss beantragen, Bundesrichter muss genehmigen oder anordnen, diese bisherige Regelung dann zu unterlaufen. Das wird noch eine spannende Geschichte.
Also wir werden aufpassen.
Ja, wir werden aufpassen.
Wir werden nur aufpassen.
Ja. Du passt auch auf, das wissen wir schon. Erstmal schönen Dank für diese Information. Es sind ja im Prinzip gute Informationen. Mal sehen, wie lange sie gut bleiben.
Ja, tschüss nach Köln.
Auf unsere kleinen Begleiter. Das sind ja mittlerweile keine PDAs oder PDAs mehr, sondern das sind ja nun Multifunktionstelefone geworden. Da kommt immer mehr drauf. Google Maps Mobile gibt jetzt eine Funktion, vollständige Navigationsfunktion, die vorerst kostenlos ist. Ob sie später was kosten wird, weiß noch keiner. Auf jeden Fall wird sie dann mit Werbung gespickt werden. Das ist so eine Geschichte, die wahrscheinlich jetzt den Herstellern von normalen Navigationssystemen so ein bisschen Nachdenken bereiten wird. Mhm. Und das sind ja dann einfach nur noch Applikationen. Man muss sich das mal vorstellen, ein Navigationsgerät. Die ersten, die es zu kaufen gab in Autos, die lagen irgendwo im Preisbereich von 5.000, 6.000 D-Mark. So, und dann sind sie runtergegangen und ein Festeinbaugerät heute kostet immer noch so 1.500 Euro bis 2.000. Und wenn du dann eins hast, ein
bisschen besser,
von irgendwelchen, naja, ob es besser ist,
ja, was auch
die Marke meint besser.
Ja, was auch die Satelliten vielleicht anzeigt, das war eigentlich etwas ganz Selbstverständliches.
Ja, bei den kleinen billigen auf jeden Fall. Wenn ich mir eins für 70 Euro koste, bekomme ich die angezeigt. Ja,
in dem BMW, den ich da habe mit dem Navigationssystem, weiß ich das nicht.
Mhm.
Ich weiß nichts.
Du Armer.
Ja.
Ja, und dann ist da eine Festplatte drin und was weiß ich nicht alles, die nach 2 Jahren sowieso kaputt ist. Also die gehen da merkwürdige Wege. Aber sowas kostet dann schon mal locker fast 4.000 D-Mark.
Euro.
Euro. Euro, ja, eben das vorher, das war D-Mark. Ja, und jetzt kommt das als Funktion, als Zusatzfunktion, als kostenlose Software auf Mobiltelefone. Ja, und da muss man sagen, also irgendwas tut sich, irgendwas ändert sich. Wie sieht denn das aus? Du hast dir doch so ein Gängelteil da geholt von Apple, so ein eingeschränktes Ding, was womit du nicht machen kannst, als wär's dir, oder?
iPhone, meinst du?
Ja.
Ich hatte noch keinen Kontakt zu Apple, also in der ganzen Zeit bin ich an Apple immer dran vorbeigegangen. Jetzt habe ich ein iPhone und war die ersten Tage über entsetzt darüber, was Apple, wie Apple mit mir umgegangen ist. Also hat mich entmündigt. Im Grunde genommen, du darfst ja nichts selbst machen. Du musst die Wege gehen, du musst über iTunes ein Lied einspielen. Du kannst nicht einfach mal cut and paste 20 Lieder und hinein irgendwo in die Datei, was bei Windows ja so schön geht. Sondern das ist, muss alles geregelt sein und das schreibt dir Apple vor, wie du das zu machen hast.
Das heißt, wenn du keinen Internetzugang hast, kannst du darauf gar nichts bringen, oder was? Lokal.
Nö. Du musst, ja, iTunes musst du haben. Du kannst mal mit dem iTunes ohne Internet das machen, machst dann eine Verbindung über Kabel zu deinem Rechner und kannst dann in iTunes etwas ablegen von deinen Liedern und dann synchronisieren mit dem kleinen Teil und dann spielt er die rüber. Und damit weiß auch Apple, nee, dann wissen sie es nicht, wenn kein Internet dabei ist. Nee, dann nicht. Aber wenn du das mit Internet machst, weiß Apple ganz genau, was du auf deinem Rechner hast, was du gerne hörst, wie oft du dieses Lied hörst. und die können da wunderschöne Marketing-Sachen machen. Und es ist eigentlich auch eine Marketingveranstaltung, die da stattfindet. Denn der realistische Preis für ein iPhone, was immerhin noch mit 945 Euro im günstigen Fall verkauft wird, soll ja, ich habe das gelesen, $285 kosten.
Mhm. Können die auch so Sauereien machen wie Amazon, dass die irgendwelche Sachen auf dem Gerät, was sich in deiner tatsächlichen Verfügungsgewalt und deinem Eigentum befindet, einfach wieder löschen?
Also im übelsten Falle werden sie das können. Sie können dir auch das iPhone zerstören. Sie können da irgendwas drin machen, dass du nicht mehr damit arbeiten kannst.
Dann schicken wir Terroristen zu Apple und dann können die auch nicht mehr arbeiten. Sag mal, das Dingen, das ist ja ein super Gerät,
ja,
muss man schon sagen.
Es ist
vom
technisch
ganzen,
gesehen super.
Von der Bedienung, die ist derart intuitiv und so, das läuft ja alles schön und rund. Warum macht deiner Meinung nach Apple denn so einen Mist damit und gängelt die Benutzer in einer Art und Weise? Und vor allen Dingen, warum lassen die sich das gefallen?
Gefallen lässt man sich das, weil es scheinbar doch sehr stylisch ist, so ein Gerät zu haben, weil es teuer ist, also müssen andere Wege eingehalten werden. Das ist exklusiv, ein solches Gerät zu haben. Man sieht auch, dass die ganzen Professoren und bei so Vorträgen und so weiter, alle haben ein iPhone und das ist so richtig durchwachsen. Und du kannst bei diesen Leuten kannst du nicht ankommen, kannst sagen, ich habe hier ein wunderschönes Windows-gesteuertes PDA wird nicht akzeptiert. Nur die wahren Anwendungen laufen auf dem iPhone.
Sind die Leute irgendwie alle krank, dass die alle bestimmte Klamotten haben müssen mit irgendwelchen Namen drin, bestimmte Schuhe mit irgendwelchen Tieren drauf?
Also nein. Es ist also so, dass das iPhone schon feine Sachen hat.
Ja, okay,
gut. Schön feine Sachen. Es hat gut, sehr schöne grafische Sachen. Die Wasserwaage ist eine schöne Sache, ist sogar kostenlos, wenn du das lädst. Der Kompass ist eine sehr schöne Sache. Es gibt Spiele da, vollkommen neu für ein PDA, dass du mit Bewegungen eine Kugel da irgendwo da durchschieben kannst. Also das gab es ja vorher noch nie.
Mhm.
Und dieser Gyrosensor, der wird sowieso oft benutzt. Da kann man plötzlich mit Längen messen, indem man dreimal das iPhone rumdreht und guckt, wie oft habe ich es denn gedreht. Und es gibt alles Mögliche. Es gibt Navigationssysteme, wie das so von Navigon, von TomTom und so weiter. Alles das gibt es ja auf dem Gerät. Und jeder muss im Grunde genommen irgendeine Applikation haben, die auf dem iPhone läuft, sonst ist er nicht mehr in.
Mhm.
Und so hat auch Tobit zum Beispiel sehr schöne kleine Programme gemacht, kostenlos, zum Beispiel für den WDR, für den Bayerischen Rundfunk und für den NDR, wo ich sehr, sehr einfach den Sender draufdrücke und kann dann da einfach hin und her schieben zwischen 1, 2, 3, 4, 5 WDR. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Hier merkt man aber auch, dass das Radio einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Mhm. Er ist so einfach zu finden. Und ich habe natürlich den Inhalt des Radiobeitrags, habe ich sofort vor mir. Das sehe ich. Und ich kann sogar mehrere Tage abfragen, was kommt denn morgen, was kommt denn übermorgen. Das heißt, das ist das, was auch die jungen Leute gerne hätten. Nicht mehr die Hör zuzulesen, um zu wissen, was da kommt, sondern ganz einfach, das wird einfach so, wie man es sich wünscht, wird es einem gezeigt und man hört das dann, wie man will und wann man will. Und wenn man nicht da ist, dann zeichnet man es auf. Und hört es dann irgendwann ab. Also das zeigt doch schon den Weg in eine neue Zukunft. Wenn diese Zukunft auch mit Verlust von Privatheit verbunden ist. Ich fühlte mich die erste Woche über sehr gegängelt und entmündigt. Also vor dem Ding saß, denn ich durfte nicht das machen, was ich wollte. Hat sich ein bisschen geändert, weil ich denke, bei mir ist sowieso alles verloren.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn mich das Gerät von der Technik her irgendwo fasziniert, mal abgesehen davon, dass ich es nicht brauche, aber viele andere Dinge habe ich auch, die ich nicht brauche, die mir gefallen. Aber gerade dieses Gängeln, gerade dieses Entmündigen, gerade diese Sache, das ist etwas, was ich absolut und aus tiefster Seele ablehne. Damit kann ich nicht leben. Ich weiß, damit gehöre ich wahrscheinlich zum alten Eisen. Unsere künftige Generation, die wird jeden Scheiß von sich preisgeben, nur um irgendeinen billigen Vorteil zu erreichen. Aber ich nicht. Und außerdem, ich definiere mich nicht über den Namen von irgendeiner Computer- oder Schuh- oder Klamottenfirma, sondern ich bin ich. Und die Leute, die sich über ein iPhone definieren müssen, sorry, das tut mir leid. Aber ich glaube, wir sind am Ende, oder? Haben wir genug geschimpft?
Wir haben ja eigentlich gar nicht so richtig geschimpft, sondern nur die...
Unsere Ideen ausgetauscht.
Ja, ich habe meine Bedenken schon da. Aber ich bin jetzt so alt geworden, so unprivat geworden. Ich habe mal nachgeguckt, ich habe 12 Millionen Einträge bei Google. Also da steht wahrscheinlich alles drin, sodass also Apple da auch nichts mehr kaputt machen kann.
Ja, du hast wahrscheinlich die von Backpulver und Backhaus mitgezählt und alles andere.
Ja, klar.
Ja, dann tschüss nach Hause an allen, die uns bisher gefolgt sind.
Oh, so was Neues.
Daumen
das nach oben. Daumen nach oben und Zicke-Zacke.
Ja, und lass die Sache mit dem iPhone sein. Es gibt billigere, die genauso viel können.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.